Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 30. Januar 2024, einem denkwürdigen Dienstag. Es ist 14.13 Uhr in diesem Moment und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Uhrzeit einmal festhalten, denn es tut sich gerade enorm viel im Triathlon. Darüber werden wir sprechen und zwar mit eurem Chefkollegen.
Chefkollege, das finde ich auch nicht schlecht. Genau, das bin ich aber. Jetzt fließt das mein Name. Guten Tag.
Ja.
Chefkollege finde ich super.
Ja, euer Chefredakteur. Ihr seht, wie durcheinander ich bin. Ich bin euer Publisher, Frank. Wie heißt ich noch mit Nachnamen wechseln? Ja, es liegt eine wilde Nacht hinter der Triathlon-Szene. Ein wilder Tag ist gerade. Und wir wollen mal zusammenfassen, was sich gerade im Triathlon tut. Denn es tun sich große Dinge, Dinge, auf die man gewartet hat, die sich gerade so ein bisschen überschlagen.
Ganz genau.
Und die sicher Auswirkungen für die Zukunft des Sports haben werden.
Auf jeden Fall. Und das müssen wir gleich schematisch gut durchgehen, genau. Dass wir das einmal auf die Reihe kriegen, was alles neu kommt nächstes Jahr.
Ja.
Dieses Jahr. Oh Gott.
Oh Mann. Wir nehmen diesen Einstieg nicht neu auf, sondern...
Nein, das ist der normale Hype.
Genau. Ja, ich habe eben die Uhrzeit genannt. Es ist Dienstagnachmittag. Ihr wisst das, wir nehmen immer einen Podcast auf und danach tun sich große Dinge. Das ist auch heute der Fall.
Ganz genau.
Die PTO hat eine Pressekonferenz angekündigt für heute. Wann geht sie denn los? Londoner Zeit um 15:30 Uhr, glaube ich. Wir werden uns nachher auch in diese Pressekonferenz einschalten, aber wir haben gewisse Infos schon vorab. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle mal so ein bisschen nochmal erzählen, wie wir arbeiten, wie man im Journalismus arbeitet, wie man an ganz vielen Stellen der Journalismus arbeitet. Das kann in der Politik, in der Wirtschaft sein, aber eben auch im Sport. Wir haben zu diesem Zeitpunkt Informationen, die erst um 18 Uhr an die Öffentlichkeit gehen.
Genau, das macht man deswegen, also von Veranstalterseite, von wo auch immer, von Rennveranstalterseite, es kann von Athleten kommen, das kann von Firmen kommen. Einfach deswegen, weil man natürlich... ja, möchte, dass, ja, man möchte seinen eigenen Aufschlag haben und möchte quasi das verkünden und nicht, dass es quasi so hintenrum irgendjemand anders irgendwelche halben Dinge erstmal ausplaudert, aus deren Sicht. Und sie wollen natürlich auch, dass aber trotzdem nicht irgendwas aus heiterem Himmel verkündet wird und es dann hektisch wird, sondern dass man sagt, man versorgt quasi bestimmte Ansprechpartner in der Presse mit Vorabinformationen, macht da vereinbart ein sogenanntes Embargo. Mitunter gibt es das sogar schriftlich und dass es wirklich unterschrieben werden muss mit Vertragsstrafen und so weiter.
Ja, ja.
Mhm. Meistens ist es ein Gentleman's oder ich weiß nicht, wie heißt das gegenderte Wort dafür, Agreement auf jeden Fall, dass man sich einig ist und dass man sich verspricht, dass man das nicht macht und vorher damit an die Presse geht, damit man sich vorbereiten kann.
Genau.
Genau eben das, was wir jetzt hier machen,
genau.
Dass man darauf vorbereitet ist und nicht heute Abend hektisch aufnehmen muss.
Ja, dazu gehört eine gewisse Art von Vertrauen, die aber nicht heißt, dass man immer gleicher Meinung ist. Also es gibt durchaus auch mal Infos, die heikel sind und wo der Ansprechpartner weiß, da werden wir nicht unter einen Hut kommen. Das ist was ihr wahrscheinlich komplett anders seht als wir, aber wir sagen es euch trotzdem vorher, dass ihr vorbereitet seid. In dem Vertrauen, dass es bis zu dem Ablauf dieses Embargos eben so bleibt. Und du hast das gesagt, manchmal gibt es das auch schriftlich. Ich weiß noch, ich war mal auf einem Termin von Oakley, wo die Brille für die Olympischen Sommerspiele 2012 vorgestellt wurde, wo man die Scheiben wechseln konnte. Und da musste ich ein langes, langes Dokument unterschreiben und es waren nur noch amerikanische Journalisten außer mir da. Und der Deutsche war natürlich der Einzige, der sich diese 5 Seiten durchgelesen hat. Der Ami hat einfach unterschrieben.
Ja, man darf da auch nicht so genau raufgucken, weil wenn du das weißt, was du da alles unterschrieben hast, dann verlässt du am besten den Raum gleich wieder.
Ja, und so wissen wir eben schon seit einigen Tagen, dass heute die PTO verkünden wird, in dem Moment, wo ihr es hört, weil wir diesen Podcast natürlich auch erst dann ausstrahlen, wenn das Ganze offiziell ist. Wir wissen seit ein paar Tagen, dass heute die PTO-Tour 2024, es wird alles ein bisschen anders, da reden wir gleich drüber, vorgestellt wird. Und wir sind auch eingeladen gewesen, wir hätten jetzt auch in London sein können, aber haben uns entschieden, hier zu bleiben, weil wir noch andere Termine haben heute und uns dann eben so dazuschalten werden. Genauso habe ich am Freitag erfahren von Ironman, dass ich am Montag um 19 Uhr den neuen Ironman-Präsidenten sprechen kann. Und das ist die zweite große Nachricht neben der PTO-Tour. Ironman hat einen neuen Chef. Ich habe eben ein Wort gesagt, das stimmt nicht, da gehen wir später noch drauf ein. Und da gab es eben gestern um 19 Uhr einen kleinen Medientermin, wo ich dabei sein konnte. Wir waren die Ersten, die es erfahren haben, vor dem ganzen Ironman-Stuff. Es gab nämlich erst danach eine sogenannte Town Hall, wo sich der neue CEO vorgestellt hat, seinen Mitarbeitern gegenüber. Auch da war die Konstellation so, man musste natürlich die Mitarbeiter weltweit irgendwo zusammenholen. Und wenn das jetzt erst passiert wäre und danach erst die Medien, dann hätte die Gefahr bestanden, dass sich das irgendwo schon, dass es irgendwo raussickert und so langsam publik wird. Kann gleich noch eine kurze Anekdote erzählen. Und so war es eben so, dass einige wenige Leute, von denen Ironman weiß, dass sie sich an Embargos und so halten, vorher informiert wurden, vorher die Chance hatten, mit Scott DeRoux zu sprechen, jetzt ist der Name gefallen, und sich ein Bild zu machen, erste Fragen zu stellen und ja, eben auch mit dem Embargo. Das Gespräch hat um 19 Uhr stattgefunden, die Veröffentlichung war dann ab 22 Uhr erlaubt. Da waren wir natürlich dann frisch dabei und um 22.19 Uhr hat die PTO dann ein Rennen verkündet, was ja eigentlich erst heute. Aber
tja, ja, also das müssen wir, wie gesagt, das müssen wir alles ordnen. Alles, was dann jetzt gleich noch so zu erzählen ist, das müssen wir mal in die richtige Reihenfolge bringen. Und dann mal ein bisschen diskutieren, denn da sind durchaus spannende Konstellationen jetzt angesagt für dieses Jahr.
Genau. Ich würde gerne chronologisch anfangen mit dem Ironman-Präsidenten, die waren einfach schneller. Und in dieser Ankündigung am Freitag hieß es auch, wir machen das am Montag. Dieser Termin steht schon lange fest, der hat nichts damit zu tun, dass die PTO am Dienstag verkündet.
Ja, das glaube ich vielleicht sogar. Ja.
Andererseits, Andrew Messick hat im Juli 2023 seinen Rücktritt als President and CEO von The Ironman Group seinen Rückzug angekündigt und hat gesagt, ich bleibe noch so lange dabei, bis wir irgendwann im vierten Quartal wahrscheinlich einen neuen finden. Auch da ist es später geworden. Die Suche war wohl nicht ganz so einfach, aber sie ist gefallen auf Scott DeRoux.
Ja, und du kannst ja vielleicht gleich mal ein bisschen was zu ihm erzählen, was er für ein Typ ist und so weiter. Ich meine, das ist ja jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja nur ein Geschäftsmann, der quasi ein Unternehmen jetzt leiten soll. Das ist er auch, aber wir Triathleten ticken ja immer noch ein bisschen anders. Wir gucken ja immer gerne auch dann hin, was sind das für Typen, die quasi unseren Sport jetzt verwalten.
Ja, ja.
Und das macht es dann schon spannend.
Genau. Die Anekdote, die ich noch erzählen wollte, die ist nämlich auch, die sagt viel darüber aus, wie wichtig das ist, dass manche Dinge eben so organisiert werden im Vorfeld und die Empfängerkreise so gebrieft werden, wie es eben passiert ist. Ich bekam während des Calls eine WhatsApp von einem Szene-Insider, der mir schrieb, Gerüchte sagen, der und der wird neuer Ironman-Chef. Und ich konnte antworten, falsch. Weil mit dem, der es wird, sitze ich gerade zusammen.
Ja. Ja, so ist es manchmal. Gerüchte.
Genau. Also, wer ist Scott DeRoux? Scott DeRoux ist ein Freak. Na, Freak hört sich so ein bisschen negativ an. Scott DeRoux ist ein Extremsportler, aber noch kein Triathlet. Sagen wir es mal so.
Ja.
Er hat selber über seine Vita erzählt, er kommt aus irgendeiner Kleinstadt und hat durch Fernsehbilder, das ist jetzt natürlich das, was man in der Ironman-Bubble erzählt, durch Fernsehbilder von Dave Scott, Mark Allen gesehen, was möglich ist, wenn man es will. Und ist daraus dann aus seiner Kleinstadt erwachsen und hat gesagt, ich möchte richtig was erreichen in meinem Leben. Ich möchte die Chancen, die ich in meinem Leben habe, nutzen. Inzwischen stand er auf 6 der 7 sogenannten Summits, der 7 Summits. Das sind die höchsten Berge auf den jeweiligen Kontinenten. Wenn man Nord- und Südamerika teilt und die Antarktis dazu nimmt, dann kommt man auf 7 Kontinente. Es gibt teilweise Diskussionen, wo nun der Berg liegt und ob, also es gibt unterschiedliche Definitionen der 7 Summits. Er war zumindest auf 6 drauf. Der 7. ist ihm verwehrt geblieben aufgrund politischer Querelen. Es gibt keine Permits, da drauf zu kommen. Also auf dem Mount Everest stand er vor 10 Jahren. Aber das ist natürlich das, was er als Hobby betreibt, was so seine berufliche Vita ist. Er ist nach dem College in die Lehre gegangen, hat in Michigan gelehrt, war auch Dekan einer Hochschule und ist dann irgendwann in die Sportbranche eingestiegen und hat zuletzt als Präsident die Marke Equinox geleitet. Meine erste Assoziation war Schweizer Taschenmesser, aber die heißen so ähnlich. Equinox ist eine Fitnesskette in den USA. Die haben insgesamt 107 Studios, aber machen noch eine ganze Menge mehr. Sie sagen, sie sind der weltgrößte Anbieter von Personal Training, von Online-Trainingsplattformen. Und wir haben natürlich eine Fitness-Expertin in unseren Reihen, Ulrike Söhring, mit der habe ich gestern noch konferiert und die sagte, die stehen auf jeden Fall für Qualität. Monatsmitgliedschaft im Fitnessstudio $280 und die verstehen, was Service ist. Mhm. Und daher kommt Scott DeRue, der immer gesagt hat, also es gab so verschiedene Schlagworte, die immer wieder kamen. Das eine war Purpose-Driven. Ironman ist ein Geschäft, das ist Purpose-Driven. Die erfüllen einen Zweck, die wollen etwas schaffen für ihre Kunden, für die Member. Und das war das Zweite, was dann immer fiel, was so in die Richtung auch geht. Er möchte dazu beitragen, dass die Menschen lebensverändernde Erlebnisse haben können. Und du hast einen Ironman gefinisht oder eine Langdistanz?
Absolut.
Drei Stück inzwischen? Vier?
Drei.
Drei mit dem eigenen?
Drei mit dem eigenen, ja. Gut, oder? Eins, zwei, drei, ja.
Bei mir sind es zwischen 12 und ich würde fast sagen, jedes dieser einzelnen Erlebnisse hat irgendwo in gewisser Form mein Leben verändert. Die Summe natürlich noch umso mehr. Und das ist seine Mission. Ja? Der Scott DeRue ist nicht nur auf Berge geklettert, er hat auch Menschen schon hochgeführt, er hat Menschen über Marathonstrecken geführt, ist selber ein Ultramarathon oder mehrere gelaufen. Das längste ist der Gobi March über 6 Etappen, 250 Kilometer in der Wüste Gobi. Also der weiß durchaus, was es bedeutet, seinem Körper alles abzuverlangen für dieses eine Erlebnis. Ne? Das sind natürlich jetzt alles Dinge, die sich gut machen, so in der PR und so. Natürlich wird er auch ausgesucht sein, um die Zwecke von Ironman und der Investoren zu erfüllen. Da muss man sich, glaube ich, keinen Hehl rausmachen. Und er hat auch gesagt, ja, dann ist Ironman auf mich zugekommen. Wir wissen, wie das Geschäft läuft. Da wird irgendein Headhunter angekommen sein und gesagt haben, hier, wir suchen einen, der internationales Management beherrscht und eine große Firma geführt hat, auch in schwierigen Zeiten. Ja, ich sag mal, Ironman und Fitnessbereich haben sich in Pandemiezeiten wahrscheinlich ähnlich verhalten. Und er hat auch gesagt, ich habe damals durchgesetzt, dass wir abseits aller örtlichen Regelungen, die es überall gab in den USA, die auch teilweise genauso verfleddert waren und ungleich wie in Deutschland, ich habe damals durchgesetzt, dass wir die Corona-Impfung nicht nur von unseren Mitarbeitern verlangen, sondern auch von allen Gästen, die zurückkommen wollen in unsere Studios. Und deswegen konnten wir den Menschen früh wieder das Erlebnis, für das sie uns gebucht haben, ermöglichen. Ja? Also da gibt es viele Parallelen zur Ironman-Welt. Er selber hat noch überhaupt keine Ahnung vom Triathlon. Das hat er auch immer wieder betont. Ich bin jetzt hier, um zu lernen. Ich werde zu ganz vielen Events hinfahren. Ich werde auf Age-Grupper hören. Ich werde mich mit Profis zusammensetzen. Das ist meine Aufgabe, die ich jetzt habe. Ich habe zum Glück einen Andrew Messick noch da, der als Member, als Board-Member erhalten bleibt und als persönlicher Advisor, wie es dann immer so schön heißt, also
als väterlicher Freund.
Ich glaube, in Deutschland nennt man das Altersteilzeit. Nee.
Ja, also, das käme natürlich ganz stark drauf an, ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich, das wissen wir ja auch, der Triathlon ist schon auch ein spezieller Sport und du kannst dir wirklich ganz schnell Feinde machen, auch indem du Sätze sagst, ne? Wir erinnern uns an die Spitze der Lifestyle-Pyramide, wer es noch weiß, 2016 als neuer Europachef quasi bei Ironman es war gar nicht so gemeint, wie es dann nachher ausgelegt wurde. Ne? Ja, es war halt, lange Rede, kurzer Sinn. Man sollte da keine unbedachten Äußerungen machen und sollte tatsächlich erstmal auch wissen, wie die Szene tickt. Und genau. Die ist natürlich extrem weit aufgespalten.
Ja. Also er sagte, natürlich sind die Profis ein wichtiges Asset für uns. Natürlich werden wir uns mit den Profis unterhalten. Und da braucht er eben auch die Mannschaft, die hinter Ironman steht. Ja, das ist ja eben nicht nur Messick gewesen bisher. Da steht ja sehr viel Expertise. Es wissen alle, auch intern, dass man nicht alles richtig gemacht hat in der Vergangenheit. Aber Ironman steht einfach nach wie vor da wie ein Fels in der Brandung. Und das gilt es natürlich auszubauen. Und wenn es um Ausbau geht, dann gibt es natürlich immer wieder die Überlegung, welche Märkte können wir noch erschließen. Aber er hat auch ganz klar gesagt, er möchte Ironman davon wegentwickeln, dass es eben nur dieser eine Renntag ist, sondern es soll ein begleitendes Erlebnis sein. Ja? Und das ist eben das, was Equinox auch wohl ausmacht. Er sagt, der größte Teil des Trainings, den unsere Equinox-Kunden machen, findet außerhalb der Studios statt. Das ist das Personal Training, das sind die Lauftreffs und so weiter. Ja, der Besuch im Studio ist nur die Spitze des Eisbergs. Und so sieht er Ironman auch. Ja, die Teilnahme am Wettkampf soll nur die Spitze des Eisbergs sein. Das Erlebnis, die Definition, ich bin ein Ironman, soll ganze Lebensphasen begleiten. Und da bin ich gespannt, wie sowas ausgelebt wird mit der Vita, mit der Expertise, die er mitbringt. Das wird auf jeden Fall spannend und das ist, glaube ich, ganz klar, wenn sich bei einer solchen Company nach 12 Jahren Führung durch Andrew Messick die Spitze ändert, dann wird das auch eine Änderung für den Sport bedeuten. Das muss nicht von heute auf morgen passieren, aber das kennen wir aus der Politik oder so. Es wird ein neuer Wind
wehen. Ja, genau, weil man schon nicht einfach irgendwie alles gleich machen kann, sondern ja, ne, jeder will dann irgendwie auch gucken, was er für ein Profil hat und auch zeigen, dass er auch bestimmte Sachen durchsetzen kann, denke ich. Von daher bin ich auch sehr gespannt, wie viel quasi von diesem, ja, von diesem Ironman-Erlebnis, was ja immer das Ziel ist, quasi weltweit, egal bei welchem Rennen man an den Start geht, dass man quasi bestimmte Standards immer erwarten kann und dass man weiß, dafür habe ich bezahlt, das werde ich bekommen in irgendeiner Form, wie sehr daran gerüttelt wird. Ne? Also ja, weil wir haben ja schon auch in der Vergangenheit jetzt gesehen, dass so manche Dinge, die ja so vom Servicepaket immer dabei waren, dass manche Dinge auch weniger wurden, das hast du immer beobachtet, so ne? die Pasta-Party, das, ne, was, alles was und so weiter. Es ist immer die Frage, wie wichtig ist einem das überhaupt? Und das muss man sich ja, muss jeder für sich beantworten. Aber ich bin gespannt, was an diesem Paket sich verändert.
Ja.
Wird es teurer? Ne? Also ne, was ist mit der Preisstruktur? Und was bedeutet das eben, genau wie du gerade gesagt hast, dieses Hinarbeiten? Ich meine, im Prinzip ist ja das genau das, was wir auch immer sagen, ne? dass der Renntag, das ist der Gipfel, dann daran mündet es alles. Aber der Weg dahin ist ja das, was es zum Beispiel ausmacht, für eine Langdistanz zu trainieren. Ja. Ne? Und sich mit dem Gedanken Jahr vor Jahr anzufreunden und dann irgendwann das fix zu machen und dann dran zu bleiben. Dann jeden Tag, bis dieser Renntag kommt, daran zu denken und sich das vorzustellen, wie es dann ist, wenn man über die Ziellinie läuft.
Ja, ja.
Was sie da tun wollen, um das zu unterstützen und was das kosten wird.
Weil ja,
umsonst ist nix.
Nee. Also mein persönlicher Eindruck ist, das ist jetzt nicht irgendein unnahbarer Manager. Ja, der ist 46 Jahre alt, ist er. Das ist einer, mit dem man, glaube ich, reden kann und der offen ist, weil er sich ganz klar dazu bekennt, ich verstehe etwas vom Sportbusiness, aber ich muss lernen, den Triathlon und den Triathleten zu verstehen und die Triathletin. Ja, das hat man, glaube ich, in dieser Dreiviertelstunde, in der wir mit ihm sprechen konnten, gemerkt, dass er da sehr offen ist bei allem US-amerikanischen Business-Sprech, was dann auch viel in sich wiederholenden oberflächlichen Floskeln immer sich darstellt. Glaube ich, sind wir so ein bisschen, haben wir ein Gespür dafür bekommen, mit wem man es da in Zukunft zu tun hat. Und natürlich ist auch er nicht der alleroberste Chef. Der oberste Chef wird das Geld bleiben bei Ironman. Ja, das ist ganz klar. Investoren und so weiter. Das ist im Sport überall so. Ja, aber man hat schon gemerkt, er möchte, auch das ist so ein typisches Sprech. Das haben wir auch von seinem Vorgänger gehört. Der Athlet steht im Mittelpunkt. Wir wissen, dass es nicht immer so war. Aber bei aller Kritik, die es an der Messick-Ära gab, kann man, glaube ich, auch sagen, dass Messick auch gelernt hat, in den 12 Jahren wieder mehr auf den Sportler zu hören. Und vielleicht auch an manchen Stellen daran gescheitert ist. Ja, also ich stelle mir das schwer vor, wenn man auf der einen Seite mit dem Herz am Sport ist, auf der anderen Seite aber die Zahlen eine große Rolle spielen. Ja. Das wird sich nicht ändern, aber ich habe da erstmal ein gutes Gefühl. Wie gesagt, Messick bleibt auch an Bord und wir haben ja selber das Vergnügen gehabt, häufiger mit Messick sprechen zu können in den letzten Jahren, auch sehr ausführlich. Und ja, da gibt es verschiedene Wahrnehmungen, eine öffentliche, eine persönliche, auch eine, die man auf Papier eben sieht, ja, und Messick hat ganz klar gesagt, wir haben sicher an ganz vielen Stellen nicht alles richtig gemacht, aber es gibt auch ein paar Dinge, die wir richtig gut gemacht haben, um die Marke eben weltweit weiter aufzubauen, um 70.3 zu stärken, um das für die Frauen attraktiv zu machen und so. Also da gibt es ja schon einige Dinge, die am Beginn der Messick-Ära vor 12 Jahren noch nicht so waren. Und auch wir hierzulande, wir haben 4 Ironman gebrandete Rennen. Auch da ist nicht alles glücklich gelaufen, sogar sehr, sehr unglücklich im vergangenen Jahr. Aber stell dir vor, wir hätten nie einen Ironman nach Frankfurt bekommen oder noch vorher eine Ironman-Veranstaltung nach Rot. Der Triathlon wäre in Deutschland nicht das, was er ist.
Ja, und man kann natürlich auch die eine oder andere Entscheidung gut finden oder nicht gut finden, aber so aus, man muss sie zumindest aus Unternehmersicht akzeptieren, wenn die sagen, unser Ziel ist Wachstum und wir wollen das auf der ganzen Welt vorantreiben, dann kann man nicht anders als sagen, das ist ihm gelungen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, Das kann jeder für sich selbst entscheiden.
Ne? Ich meine, das haben wir im Extrem jetzt gesehen mit der Aufsplittung der Weltmeisterschaften zwischen Nizza und Hawaii. In diesem Jahr sind es dann eben die Frauen in Nizza, die Männer auf Hawaii.
Ich glaube, da sage ich nichts mehr zu.
Ne? Das kann man nicht, das kann man mögen oder nicht. Wir haben gesehen, dass es zumindest funktioniert. Aber das ist einfach eine Geschichte, auf die wir alle keinen Einfluss haben. Ja, wir sehen die Rennen, wie sie kommen. Wir können es kritisieren. Wir können Vorzüge, Nachteile darstellen. Aber es wird so bleiben. Und das wird sich auch sicher weiterentwickeln unter der Ära. De Roux.
Ja, und was mir jetzt noch, da wo die Ära Messick jetzt zu Ende ist, letztendlich in den letzten Jahren dann vermehrt hängen geblieben ist, auch mit den Gesprächen, die du angesprochen hast, ist, dass man ihm nicht den Vorwurf machen kann, dass er nicht Bescheid wüsste. So, ne? Er ist in ganz, ganz, ganz vielen Sachen dann eben doch nicht so oberflächlich drüber geguckt, sondern dann doch und wirklich involviert, sei es Regeldinge, sei es Terminschwierigkeiten, sei es Organisationsschwierigkeiten, Herausforderungen, die dann die Renndirektoren vor Ort haben. Das ist ihm alles schon sehr, sehr bewusst gewesen und ich finde halt, dass er das zumindest, auch wenn er bestimmt der Öffentlichkeit gegenüber nie der Chefdiplomat war des Triathlons, er uns immer dann doch in Hintergrundgesprächen glaubhaft gemacht hat, dass es auch nicht immer alles nur schwarz-weiß ist, ne? Sondern dass es auch, er sich schon bewusst ist, so dass die ein oder andere Entscheidung vielleicht nach außen nach einem bestimmten Grund aussieht, es im Hintergrund aber auch Dinge gibt, die manche Sachen einfach bedingen.
Ja. Ja, das Ganze ist also gestern um 22 Uhr öffentlich gegangen. Ich habe schon erwähnt, 19 Minuten hat es dann gedauert, bis die PTO verkündet hat, wir übernehmen das Rennen in London von der Challenge Family. Eine Ankündigung, die aus unserer Zeit, wo wir beiden jetzt hier sitzen, erst in 2 Stunden öffentlich werden sollte bei dieser Pressekonferenz in London, die man offensichtlich vorgezogen hat. Ja, ich glaube, dafür gibt es eine klare Begründung. Wir haben natürlich alle Interesse daran, wer startet, wo werden finden welche Rennen statt. Ja. Aber es gibt noch eine andere Ebene und das ist die Wirtschaftsebene und das sind die Sport-Business-Medien und so weiter. Und ich glaube, da war es ganz klar, das Ziel, mit der aktuelleren Meldung weiter oben zu stehen, sodass man daran, dass der große Wirtschaftsunternehmer sieht, die PTO übernimmt ein Rennen in London. Ach ja, und Ironman hat auch noch einen neuen Chef. Steht ein bisschen tiefer.
Ja, möglicherweise ist das eine Geschichte. Oder halt eben auch, um ja, Partner zufrieden zu machen. Ne? Ja. Glaube ich, das ist, hängt, glaube ich, auch immer mit zusammen mit solchen Veröffentlichungen. Wie gesagt, wir haben dann ja auch im Vorfeld gewusst, dass es diesen Termin halt geben wird, haben ja auch dann schon darüber geschrieben, dass es diesen Termin heute gibt und sind eigentlich dann davon ausgegangen, ja, dass da ein Großteil dann verkündet wird, aber dass jetzt eben dann einzelne Rennen, wie das eben am Lake Las Vegas, was wir jetzt in der letzten Woche dann schon gehört hatten, oder das in London, dass das dann eben doch noch ein bisschen extra Aufmerksamkeit bekommen soll, um wen auch immer zufriedenzustellen.
Ja, ja. Wo wir uns, glaube ich, alle keine Illusionen machen müssen, ist, dass es bei den großen Playern im Sport überall um Geld geht. Ja, also die Geschichte bei Ironman ist bekannt, auch mit den Ausflügen an die Börse, mit chinesischem Geld von Wanda und so weiter. Auch bei der Challenge Family steckt Investorengeld im Hintergrund und auch bei der PTO. Bei der PTO wissen wir, da gab es 2 große Finanzierungsrunden. Es ist noch so ein bisschen unklar, ob es jetzt einen dritten großen Abschluss gegeben hat, der überhaupt dazu beigetragen hat, dass diese Tour 2024 auf die Beine kommt. Ja, die Akquisition eines Rennens in London, was früher mal sich mit Hamburg darum gekabbelt hat, wer ist eigentlich der größte Triathlon der Welt, die wird nicht für Taschengeld gelaufen sein. Ja, also,
nee, und vor allem auch, wenn sich das so, wenn man so die Statements von Challenge dann liest, mit was für einer, mit großer Freude man den Schlüssel weiterreicht, das macht man eigentlich nur, wenn man dafür wenn man die erste in den Zettel drüber geschoben kommt, wo der Betrag draufsteht und man die gut findet, die Zahl, die da draufsteht, dann kann man auch den Schlüssel für das Rennen mit Freude weiterreichen.
Genau, so war sogar das offizielle Statement, dass man den Schlüssel weitergibt, ja, seitens der Challenge Family. Der London Triathlon, in Spitzenzeiten mal 14.000 Teilnehmer, wobei man immer sehr aufpassen muss. Es gab, wie gesagt, dieses Battle zwischen Hamburg und London. Da wurde in Hamburg auch schon mal der Schüler-Triathlon, der 3 Wochen vorher stattgefunden hat, im Stadtpark dazu gezählt. Wir wissen, die Challenge hat da auch immer die Challenge Women dazu gezählt und so weiter. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben einen großen Vergleich gemacht, wo wir nur die Langdistanz-Finisher verglichen haben. Und da kam ein ganz böser Anruf von der Challenge Family. Also hat nichts mit Rot zu tun, sondern ihr vergleicht hier Äpfel mit Birnen. Und wir haben doch viel mehr Teilnehmer. Und haben gesagt, ja, es sind aber 5-Kilometer-Läuferinnen. Die können wir nicht, ja, als Ironman-Finisher dazu zählen. Ne? Also wir haben das schon auf unsere Art gemacht. Wir haben es richtig gemacht. Fakt ist, der London Triathlon ist richtig groß. Der hat verschiedene Epochen erlebt. Der hieß auch schon mal Virgin, wie heißt die Fitnessstudio-Kette von Richard Branson? Virgin,
ja, keine Ahnung.
Also, ja, hervorgegangen aus Virgin Records, inzwischen Richard Branson, wieder mein Hobby, einer der drei Space-Barone, ne, neben Elon Musk und Jeff Bezos, der private Raumflüge ermöglichen will, auch grandios gescheitert ist. Sein Spaceport Cornwall hat er inzwischen wieder geschlossen, das einzige Launch-Flugzeug. Das war also so eine Geschichte, wo man Raketen unter einen 747-Flügel geschnallt hat, um sie abzuschießen, längst verkauft und so. Da ist nicht alles, aber er ist immerhin beim Triathlon gestartet in London. Aber seit einem Jahr Challenge-Rennen, wurde verkündet letztes Jahr im Mai. Das Ganze hat einmal stattgefunden unter dem Challenge-Label mit den Siegern Fenella Langridge und Sam Laidlaw.
Ja.
Damals noch nicht Ironman-Weltmeister, später Ironman-Weltmeister. Mit denen wird auch geworben. Mit Lucy Charles Barclay wird geworben, mit Alistair Brownlee natürlich. Also in London schon. Ich meine, auch Sam Laidlaw als Halbbrite, ist das eine coole Distanz, wo man coole Leute an den Start bekommt. Ja,
ja, das auf jeden Fall. Und das, wenn wir jetzt ja gleich alles aufdröseln, was das heißt, dieses Rennen in London. Interessant fand ich, wenn wir jetzt nur mal bei diesem einen Termin bleiben, weil das ja wirklich dann heute Nacht quasi aufgepoppt ist. Heute Morgen konnte man sich auf der Challenge-Seite noch anmelden. Das wird sich vermutlich auch ändern. Also die Aussage war irgendwie, alle, die angemeldet sind, können so racen, wie sie racen wollen. Und man kann aber quasi upgraden, in Anführungszeichen, auf das 100-Kilometer-Format, um letztendlich die PTO-Experience dann da zu bekommen. Wie das gehen soll, ist mir jetzt noch nicht klar. Wenn man für die Mitteldistanz angemeldet war, wie man da denen das beiden ermöglichen will, ich glaube, das ist aber nur eine Vermutung von mir, dass es dann eben auf das 100-Kilometer-Format rauslaufen wird und dass es nicht beides gibt, aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch anders. Ja, aber Ziel ist natürlich bei der PTO, oder so müssen wir sagen, es gibt zwei Ziele. Das eine ist halt eben die Profi-Location letztendlich, um die Tour voranzutreiben. Und ja, und da können wir gleich vielleicht mal drüber diskutieren oder uns austauschen, wie du das siehst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Age-Grouper-Geschäft hängt da so ein bisschen mit dran.
Mhm.
Richtig durchstarten im Feuer kommt das bei mir noch nicht an. Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Ja. Gehen wir mal kurz ein bisschen zurück in die Historie. Die PTO ist ja eigentlich erstmal aufgetreten mit dem Collins Cup, ja, in Chamorin. Das Rennen von je 12 Athleten pro Team. Ein Team kam aus Europa, eins aus Amerika und eins vom Rest der Welt. Mit Einzelduellen oder Triellen, wie man es seit der letzten Wahl nennt. Ein kompliziertes Punktesystem, da redet niemand mehr von. Also nee, ich glaube, das können wir inzwischen mal statuieren. Der Collins Cup ist tot. Das hat Triathlon Insider begeistert, mal ein anderes Format zu sehen. Aber ich glaube, das der Öffentlichkeit klarzumachen, was da passiert, mit dem riesen Produktionsaufwand auch, weil man 12 Rennen begleiten muss irgendwie und ja, die irgendwie in der Erzählung unter einen Hut, das hat einfach nicht funktioniert. Behaupte ich jetzt mal.
Man musste sich schon arg damit beschäftigen. Aber wie du gerade gesagt hast, es hatte seinen Reiz. Ich fand das auch gut. Also es war eine spannende Ergänzung des Rennkalenders.
Ja.
Habe aber auch aus dem Mund von guten Profis gehört, das ist quasi unsere Klassenfahrt. So, und diesen Stellenwert hat es auch für uns.
Ja, ja. Gab gutes Geld, von daher war es eine gut finanzierte Klassenfahrt. Man ist dann übergegangen zu den Open. Ja, wir erinnern uns an erste Rennen in Edmonton, was ein ziemliches Trauerspiel war, weil es A, kein faires Rennen war, vor allen Dingen bei den Frauen, B, komplett zuschauerarm. Ja, die Canadian Open, Dann gab es im gleichen Jahr die US Open in Dallas, von den Zuschauern her ähnlich. Ja. Und im letzten Jahr waren wir dann immerhin bei 3 Rennen. Es gab die Asian Open in Singapur, es gab die European Open auf Ibiza und es gab natürlich die US Open in Milwaukee mit dem großen Sieger Jan Frodeno, mit dem großen finalen Schlag, wo er Christian Blumenfeld nochmal gezeigt hat, wer denn der beste, Geschichte ist bekannt. Yeah. Ne? Und also es gab eine langsame Steigerung, die viel schneller versprochen war. Man wollte viel mehr Rennen machen. Dieses Jahr sollen es 8 werden. Und das ist schon eine Packung.
Das ist auf jeden Fall das, was ja schon länger angekündigt worden ist, eben dieses, wie heißt es immer, das Narrativ über die gesamte Saison. Also man möchte quasi, dass die Leute die ganze Saison darüber reden, über die PTO-Rennen und immer eben nicht nur so abschnittsweise, sondern dass die ganze Saison darüber gesprochen wird, was denn da los ist bei diesen Rennen und dass das Ganze und das ist eben dann auch neu am Ende des Jahres mit einem Weltmeister gekürt wird. Und das halt nicht nur, nur in Anführungszeichen, quasi so aus eigenem Gutdünken, sondern eben mit, wie soll man sagen, mit der Absolution von World Triathlon, dem Weltverband. Genau. Die sagen, unser offizielle Langdistanz-Serien-Weltmeister ist der Sieger der, und jetzt kann man es schon sagen, T100 Triathlon World Championship.
Genau, also wir müssen uns an ein paar neue Wordings...
World Tour, jetzt habe ich es versaut, genau, das heißt, so heißt nämlich das letzte große Rennen. Die Tour heißt T100 Triathlon World Tour.
Genau, wir müssen uns an ein paar neue Wordings gewöhnen. Das eine noch als Nachtrag, der neue Ironman-Chef heißt auch nur noch CEO und nicht mehr President and CEO. Andrew Messick wurde immer mit President and CEO of the Ironman Group vorgestellt. Scott DeRoux, CEO. Das Wort President findet zumindest in der offiziellen Verlautbarung erstmal nicht mehr statt. Genauso wie bei der PTO das Wort Tour raus ist und Open. Nein, das Wort Tour ist noch drin, aber es gibt nicht mehr die European Open, US Open und so weiter, sondern es gibt die T100 Triathlon World Tour, die am Ende den T100 Triathlon World Champion kürt.
Richtig.
Genau. Das Ganze besteht aus 8 Rennen. Wir wussten schon länger, und das war ja auch alles offiziell, dass es nach der spektakulären Premiere von Singapur eine Neuauflage geben wird in Singapur, Marina Bay. Das Ganze war auch schon als großes Age-Group-Rennen angekündigt und geplant. Wir wissen, es sind viele Age-Grouper gestartet, aber sind wir wieder beim Thema. 5-Kilometer-Lauf, Duathlon und so weiter. Auf der klassischen Distanz, die PTO etablieren will, über 100 Kilometer waren es dann doch weniger. Es sollte auch eine Reise geben aus Deutschland. Hannes Hawaii-Tours hat die angekündigt, irgendwann aus dem Programm genommen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Weil Singapur auch eine richtig, richtig schweineteure Stadt ist.
Absolut.
Ne? Also da sind wir noch weit davon entfernt, dass Age-Grouper dafür reisen. Vielleicht schon eher zu dem zweiten Rennen, was schon lange feststand, auf Ibiza.
Ja.
Wir waren dabei bei der Premiere der European Open letztes Jahr im Mai und waren ja sehr angetan.
Absolut. Also wobei man da nochmal so ein bisschen unterscheiden muss, wir haben da ja eben die 2 Rennen gesehen von der PTO und eben von World Triathlon am nächsten Tag und die waren doch sehr unterschiedlich noch, das kann man schon sagen. Vor allen Dingen der Radkurs war dann doch bei World Triathlon viel attraktiver als der, den wir zuvor eben bei den European Open gesehen haben. Aber alles drumherum, das Finish da an der Marina und so weiter am Hafen und auch der Start, Schwimmstart, das war alles tipptopp und hat mir total Bock gemacht, dass ich da auf jeden Fall mal hin möchte, auch um da mal ein Rennen zu teilzunehmen. Gestalten machen das andere.
Weißt du schon, wie du es machst? Ja, zur Ironman WM nach Nizza und dann das Fahrrad mit dem Schiff mitnehmen nach Ibiza? Oder?
Ich mache, glaube ich, die Privatjet-Lösung. Das ist, glaube ich, einfacher. Dann muss ich mir nicht so Kopf machen.
Daniela Rief als Vorbild. Ja.
Richtig.
Ja, also damit haben wir schon gesagt.
Also lange Rede, kurzer Sinn, das war gut. Ibiza war gut.
Ja, ja. Ne? Also ist eine Location, die man cool erreichen kann aus Deutschland, genauso wie Mallorca, Nachbarinsel. Also das ist relativ einfach. Das Ganze ist, und da fangen die Schwierigkeiten an, ein kleines Terminproblem, denn es findet eine Woche nach der Ironman WM der Frauen in Nizza statt. Ja, und wir werden später dazu kommen, dass sich die Athletinnen und Athleten auch zu sehr vielen Rennen verpflichten. Und ja, da muss man den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Also eine Woche nach der Ironman WM in Nizza gibt es die ja, PTO Tour können wir jetzt ja nicht mehr sagen, die European Open können wir nicht mehr sagen, das Rennen der T100 Triathlon World Tour auf Ibiza.
Das, ja, T100 Ibiza wird es dann heißen. Ja.
Das Ganze am 28. und 29. September. Ich gehe mal davon aus, dass sie die Männer erst starten lassen, damit die Frauen nach Nizza noch einen Tag länger haben.
Ich weiß es nicht. Also auch wie die Tage dann ablaufen, also vor allen Dingen auch mit den angekündigten Age Group Events und so weiter, das ist noch für mich noch ein kleines Fragezeichen, so wie es dann wirklich laufen wird.
Ja.
Das werden wir dann sehen.
Ja, ich würde mal sagen, das ist das, was bisher bekannt war. Wir machen mal einen kurzen Break, damit wir mal kurz durchatmen können, uns erholen können, sind gleich wieder da. Wir machen einen Moment Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Für diejenigen, die noch nicht so ganz im Bilde sind, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte sollen helfen bei Dingen wie Erholung, wie bei einem funktionierenden Immunsystem, bei der Energiebereitstellung und bei der Behandlung von Entzündungen für Leistungssportler oder der Prävention von Entzündungen. Ganz einfach gesagt, das sind Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte. Die Rolle der Pillar Mikronährernährung besteht darin, euch an die Startlinie zu bringen, damit ihr euch bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Das ist also keine Wettkampfverpflegung über das, was wir hier reden, sondern es soll euch im Alltag helfen. Zum Beispiel das Triple Magnesium. Das nutzen viele Profis wie Frederik Funk, Jan Frodeno hat es genutzt. Wahrscheinlich nutzt er es auch noch weiter, ne? Denn wir wissen, er hat ja auch absolut durchaus da seine Connection zu Pillar. Chelsea Sodaro ist dabei und die sagen alle, dass der Schlaf und die Erholungswerte, die man auch messen kann mit verschiedenen Sportuhren, sich komplett verändern. Das Produkt stammt vom weltberühmten Vater der Herzfrequenzvariabilitätsforschung, Dr. Ten Plus, und es enthält eine besonders wirksame Dosis Magnesiumglycinat. Ja, und wer es ausprobiert hat, der hat vielleicht schon gemerkt, das schmeckt auch noch. Ja, das ist nicht nur so ein flaues Ding, sondern das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ananas, Kokosnuss, die Beerenvariante nutzen viele. Man schüttelt das einfach in seinem Shaker auf, 30 Minuten vor dem Schlafengehen, jeden Abend. Und wer von euch das mal ausprobieren möchte, der geht einfach auf pillarperformance.eu, nutzt den Code TRIMAC und bekommt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Also pillarperformance.eu und der Code ist TRIMAC mit großem T, großem M, ohne Bindestrich. Das Ganze findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, wir sind beim Rennkalender der T100 Triathlon World Tour und gehen auch da chronologisch vor. Das nächste Rennen, was dann verkündet wurde, ist Las Vegas. Ist es Las Vegas?
Also, als ich gesehen habe, dass da immer dann der Begriff Henderson noch dabei stand, habe ich gehofft, dass sie nicht sagen, es ist Las Vegas, und das haben sie auch letztendlich nicht. Sie haben die Krücke gewählt oder den cleveren Ausweg, dass sie gesagt haben, ja, wir schwimmen ja im Lake Las Vegas, also nennen wir es Lake Las Vegas T100, weil mit Vegas hat das nur quasi, ich glaube, den Ankunftsflughafen und die Aftershow-Party gemeinsam, die natürlich da stattfinden wird.
Ja, wird sie oder müssen die Athleten sich dann beeilen, nach Hawaii zu kommen? Denn das Ganze, was wir vorher in der umgekehrten Konstellation hatten, das Rennen auf Ibiza eine Woche nach der Weltmeisterschaft von Nizza, ist hier umgekehrt eine Woche vor der WM auf Hawaii. Das heißt, für die Männer wird es eine späte Anreise geben, wenn sie dann eben beides machen wollen. Vom Lake Las Vegas über den Flughafen Las Vegas. Wer jetzt stutzt und sagt, Henderson, Lake Las Vegas, habe ich alles schon mal gehört? Ja. Das gab es schon mal. Sebastian Kienle wird sich erinnern. Der ist da Weltmeister geworden, sogar zweimal.
Jawohl.
Das war nämlich der erste Ort abseits vom Ironman Headquarter in Clearwater, was quasi vor Ort von Tampa ist, wo die Ironman 73 Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Clearwater. Ich glaube, da hat die WM fünfmal stattgefunden. Ich war einmal da und es war eine ziemlich schlechte Weltmeisterschaft, muss man ehrlich sagen. Aus heutiger Sicht, auch aus damaliger Sicht. Ich habe damals gesagt, das ist so die Jahresendabzocke von Ironman. Da geht es nochmal darum, ein bisschen Kohle zu sammeln. Das war einer Weltmeisterschaft nicht würdig. Von allem her, ja. Organisatorisch ganz viele Schwächen, riesen Windschattenprobleme. Ich erinnere mich, die ersten Starts waren eben schon richtig früh um 6 Uhr oder vor 6 Uhr. Und zwar die ältesten Altersklassen zuerst und dann immer jüngere hinten dran, bis die ganz schnell ganz am Ende gestartet sind. Und am Ende kamen alle zusammen in die zweite Wechselzone. Wir kamen nicht raus mit dem Motorrad. In dem Jahr, wo ich da war, stellte sich dann raus, ja, die Fahrer wartet noch auf ihr Spritgeld vom Vorjahr. Die sind einfach alle nicht gekommen. Die haben das boykottiert. Vielleicht wollte man auch nicht, dass wir das da draußen erleben. Was da für ein Windschattenproblem. Alles Geschichte, denn ja. Man hat es ja besser gemacht. Man hat gesagt, wir müssen woanders hin. Dann gab es diesen Versuch in Henderson, Lake Las Vegas. Und erst danach ist es richtig gut geworden. Und als ich diese Verkündung gehört habe, fiel mir ein, da habe ich im letzten Jahr drüber gesprochen. Und zwar mit dem schon erwähnten Andrew Messick habe ich am 7. Juli ein Interview gemacht. Da war noch überhaupt nicht davon die Rede, dass die PTO da hingeht. Und Andrew Messick hat damals über Las Vegas das hier erzählt.
The 2012 and 2013 editions of the 70.3 World Championship in Las Vegas were the worst rated races that we had in our portfolio. The swim was terrible. The bike was terrible. It was hot. It was in the desert. There was no shade on the run. And there was no way to fix anything. There was no way you could take that venue and turn it into something remarkable. We do an athlete survey for every single race that we do. Around the world, we evaluate on 70 different criteria every single event. And we have the ability to compare events over time. We could look at races across the portfolio, North America, EMEA, Oceania, Asia. And 70.3 Worlds was the worst because the swim was terrible, the bike was terrible, the run was terrible. And there's no way to fix any of that. And people have high expectations if they're going to come to a world championship. If you're going to fly from Europe, if you're going to fly from Australia, if you're going to fly from Asia or Latin America, you have really high expectations for what that race is going to be. And it can't deliver against that.
Ja, also was er gesagt hat, das Schwimmen war scheiße, das Radfahren war scheiße und das Laufen war in der Sonne und es gab für uns keine Möglichkeit.
Wir konnten das nicht polieren.
Ja, ich erinnere mich, wir waren natürlich immer vor Ort. Ich war selber nicht vor Ort, aber die Strecke ging damals in irgendeinen Nationalpark, wo man überhaupt nicht rein durfte. Ja, also da war jeder motorisierte Verkehr ausgeschlossen. Wer das Ganze nochmal googelt, es gibt spektakuläre Helikopteraufnahmen von Sebastian Kienle, wie er da das Feld wirklich massiv zerlegt. Also das hat man selten gesehen.
Da wurde der Überbiker, hat mal gezeigt, was er konnte.
Ja. Ich habe tatsächlich das Ganze wiedererkannt, als wir nämlich nach Utah geflogen sind zur Ironman WM 2022, die nachgeholte aus 21, sind wir darüber geflogen und ich habe das von oben erkannt, weil da ist mitten im Nichts steht irgendein Hotel am See. Das ist Henderson Lake Las Vegas. Vielleicht stehen inzwischen ein paar mehr Gebäude da, als es damals war. Man kann sicher auch vieles besser machen. Was man, glaube ich, unterscheiden muss, ist, dass zu 70.3 WM Age-Gruppe aus aller Welt kommen. Und dass diese T100 Triathlon World Tour natürlich erstmal auf Profis ausgelegt ist, auch wenn das ein Rennen ist, wo auch Age-Grupper starten können. Aber sind wir uns ehrlich, da werden Locals kommen, ja, aus Kalifornien, aus Nevada, aus Utah. Das wird kein Rennen sein, wo viele hinfliegen werden, um an diesem Rennen teilzunehmen. Und von daher muss man das, glaube ich, so ein bisschen relativieren, was Messick damals gesagt hat. Er hat gesagt, es war das schlechtest bewertete Rennen, weil die Leute den Vergleich haben. Hier geht es erstmal um das Profirennen und ein Profi, ich glaube, da kann man das Boot zitieren, das berühmte Zitat, das muss das Boot aushalten können. Ein Profi muss da durch.
Ja, das ist, ja, das machen die ja auch. Also da kommen wir ja nachher noch zu, zur Finanzierung des Ganzen und so weiter. Und das ist dann, ja, mitgehangen, mitgefangen. Das wird schon. Und vielleicht wird das auch, vielleicht wird das ja auch richtig geil. Was es aber bestimmt nicht wird, ist das, glaube ich, was wir von der PTO ja eigentlich immer noch gehört haben. Wir müssen weg von diesen Rennen, wo keine Zuschauer am Straßenrand stehen, sondern wir wollen, dass das ein attraktives Format fürs Fernsehen wird. Und fürs Fernsehen ist es extrem wichtig, dass da gejubelt wird am Straßenrand.
Ganz genau.
Das widerspricht sich jetzt hier für mich an der Stelle.
Sogar in kürzester Zeit, weil selbst in der Verlautbarung von London stand noch drin, gestern, nachdem Las Vegas schon länger feststeht, wir wollen in die großen Städte, wir wollen auf die ikonischen Kurse. Das ist damit jetzt nicht erreicht.
Ne? Nee. Aber deswegen kann es ja trotzdem noch ein richtig cooles Rennen werden. Das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, das ist erstmal ein bisschen überraschend gewesen, fand ich.
Genau. Aber jetzt können wir, glaube ich, mal durchgehen, wie denn die Tour insgesamt aussehen wird. Ja, genau. Aussehen
wird. Ich alle komplett verwirren.
Was wird gleich verkündet? Was haben wir uns auch nochmal absegnen lassen, dass wir es hier besprechen können, um es nachher eben ausstrahlen zu können, wenn ihr es jetzt hört? Die PTO. Nein. Die T100 Triathlon World Tour startet nämlich schon sehr bald, am 9. und 10. März in Miami. Weißt du mehr zu Miami? Miami gab ja mal, war ja schon mal Schauplatz.
Ja, aber allerdings auf den
auf dem Speedway.
Auf dem Speedway, genau. Das soll das hier meines Wissens nicht sein, sondern aber das ist also nichts Genaueres ist noch nicht verkündet bis jetzt, Stand jetzt.
Genau. Außer dass uns angekündigt würde, weil es eben so kurzfristig ist, das wird kein Age-Group-Rennen. Das wird ein Rennen für 40 Sportler. 20 Frauen, 20 Männer, that's it.
Genau, so wie ich es verstanden habe, wird es quasi bei allen Events Side-Events geben. Mhm. Also sei es dann Läufe, Duathlons, wie auch immer, irgendwelche Geschichten, aber kein, in diesem Fall nicht überall, und wenn ich es richtig verstanden habe, gehört Miami dazu, nicht überall noch ein Age-Group-Triathlon mit dran.
Genau. Dann geht es weiter in Singapur. Der Termin ist lange bekannt. Die Kulisse spektakulär. Marina Bay auch nicht unbedingt große Zuschauermassen, aber
nee. Imposante. Also zumindest beim letzten Mal nicht.
Ja. Schweineheiß. Ich glaube, im letzten Jahr war es auch ein späterer Termin. Ja, jetzt ist es Mitte April geplant.
Ja, ja, genau. Es war ganz spät. Es war ja diese Kombination mit der 73-WM, die wir dann da gesehen haben. Ja, mit natürlich spektakulären Bildern, aber auch spektakulären Problemen, also ja. Hinter vorgehaltener Hand. Und das hört man dann jetzt immer wieder, wenn Profis darüber reden, waren, glaube ich, alle krank, die da durch das Wasser geschwommen sind. Ja. Den einen hat es nur früher erwischt, den anderen später irgendwie. Die Windschattenproblematik, sag ich mal, wurde dann durch den Race Ranger, der überall montiert war, dann auch deutlich sichtbar, weil es hat wirklich viel rot geleuchtet an den ein oder anderen Stellen, weil es einfach dieser Kurs rauf und es mitten durch die Stadt geht, was echt spektakulär ist, aber natürlich dazu führt, dass wenn das mit einer 20-Meter-Regel ausgetragen wird, dass da so viele Kurven und so viele Anstiege sind, wo es wieder zusammengeht, wo das Feld einfach, ja, wo es einfach sau schwer ist, da immer diesen Abstand zu halten, das ist ja klar. Also von daher eine herausfordernde Location, die aber spektakuläre Bilder liefert, auf jeden Fall.
Ja, dann geht es dahin zurück, wo Triathlon vor 50 Jahren mal angefangen hat. Und da ist das erste große Fragezeichen in der heutigen Verlautbarung, nachdem uns ja immer wieder angekündigt wurde, am 30. Januar steht alles fest. Also wir wissen nur, irgendwann im Juni, irgendwo in Kalifornien. Also das zeigt, wie schwer es ist, diese Termine wirklich zu fixieren. Dieses Kalifornien-Rennen, auch unseres Wissens kein Age-Group-Rennen. Das heißt, da sucht man nach einer spektakulären Location, wo man an einem Renntag vielleicht zweimal 20 Profis durchjagen kann. Mit ja auch überschaubarem Vorlauf, ja, wenn man jetzt noch nicht verkünden kann, wo das Rennen in 4 Monaten stattfindet.
Ja, das ist die Frage, ob man es nicht verkünden kann oder nicht will, weil es noch tatsächlich, weil es feststeht, möglicherweise aber noch irgendwelche vertraglichen Sachen erfüllt werden müssen oder so. Das können wir jetzt nicht sagen. Los Angeles ist als Stadt immer unter Athleten so durch die Weltgeschichte gegeistert, aber ob das auch dann wirklich stimmt, ja oder nein, das werden wir dann sehen.
Los Angeles haben wir gerade festgestellt, was das für ein schwieriges Pflaster ist mit dem Super League-Rennen, was da den Besitzer gewechselt hat und dann sagt der alte Besitzer, ich komme aber trotzdem wieder hier. Los Angeles, Olympiastadt 2028. Es scheint nicht so einfach zu sein. Ich meine, die Probleme, die wir hierzulande kennen, was Genehmigungen so betrifft, das hören wir aus aller Welt und vor allen Dingen auch aus den USA, dass das nicht einfacher wird.
Ja. California auf jeden Fall.
Genau. Dann haben wir dieses Datum 27. 28. Juli in London, auch im Widerspruch zu dem, was die PTO uns mal gesagt hat. Und zwar haben sie gesagt, während der Olympischen Spiele können wir keinen Triathlon machen. Dieses Rennen am 27.
Yes, 28. we can.
Yes, we can. Also freut euch auf 4 spannende Tage Triathlon. 27. Juli T100 Triathlon World Tour für ein Geschlecht in London. Am 28. das gleiche für das andere Geschlecht. Dann am 29. Nee, Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Wir sind am 30. und 31. Es gibt einen Tag Erholung für euch.
Einmal durchatmen.
Einmal durchatmen. Ihr könntet quasi dann von London nach Paris fahren, weil da finden am 30. und 31. Juli die Olympischen Einzelrennen statt. Ich gehe mal davon aus, dass wir keine Doppelstarts sehen werden. Es wird niemand, der sich für Olympia qualifiziert hat, kurz vorher in London die T100-Distanz in Angriff nehmen.
Das wäre crazy.
Ja, aber da man ein großes Rennen übernommen hat, ist man an diesen Termin gebunden. Das war immer das ist das Datum. Ich meine, wir kennen die Problematik aus Großstädten. In Großstädten ein Datum zu bekommen und zu verteidigen, ist verdammt schwer. Das sehen wir auch daran, wie jetzt dieser Wettkampfkalender hierzulande dieses Jahr durcheinander gewürfelt ist durch eine Fußball-Europameisterschaft. Ja. Das ist nicht so einfach. Und man möchte eben diesen Triathlon weiterentwickeln, der ja schon eine tolle Entwicklung hinter sich hat. Und darum geht man eben auf dieses Datum, was am Eröffnungswochenende der Spiele von Paris stattfindet, was sicher in Sachen TV-Übertragung oder so suboptimal ist. Aber man will da eben in die Zukunft blicken und muss da eben jetzt einmal diesen sauren Drops schlucken oder lutschen, der bedeutet, wir müssen während der Olympischen Spiele mit einer Veranstaltung kommen, die dann eben eine gewisse Einschränkung hat in der Reichweite.
Möglicherweise, ja. Aber oder sind alle Triathlon-Fans sind so gehypt, dass sie auch, wie du gesagt hast, irgendwie sich die Rennen alle nach und nach reinziehen. Fakt ist natürlich, da in London, das ist schon spektakulär.
Ja.
Also das ist nämlich nicht irgendwie wir zählen mal eine Stadt auf und dann sind wir irgendwo in irgendeinem Vorort so und man kann die Türme der Stadt irgendwo sehen. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Und das ist schon was auch nicht nur die Profis anziehen wird, sondern auch für Age-Gruppe interessant sein wird und vor allen Dingen auch diese Kombination dann mit dem Profi-Event und so weiter. Da verspreche ich mir schon viel von.
Ja.
Das macht richtig Laune.
Ja, das Ganze findet am Excel Center statt. Das ist ein Messegelände. Da habe ich auch schon großen Sport erlebt und zwar Olympia-Entscheidungen im Taekwondo 2012. Da waren verschiedene Sportarten, Kampfsportarten dahin ausgelagert. Aber da hat man den Platz, da hat man die Möglichkeiten. Das Ganze ist nahe der Docklands. Das ist sowas wie hier unsere Hafen City. Oder in Bremen gibt es auch sowas, weiß ich noch,
vom Marathon. Also genau, der Bremen-Triathlon findet da ja sogar tatsächlich statt. Wird ja auch im Hafenbecken geschwommen und so ist es dann da auch. Also es wird auch dann letztendlich da. Und ich meine, Docklands sind Touristenattraktionen, die gehört zu einem London-Trip dazu. Gibt es auch sehr, sehr coole Ecken da auf jeden Fall. Und das Radfahren führt einen dann ja auch dann tatsächlich mitten in die City.
Genau.
Big Ben. Genau, und das muss man schon mal ehrlicherweise sagen, gibt es nicht so häufig auf der Welt.
Absolut.
Wirklich, wirklich durch die gute Stube. Das können wir hier von Hamburg sagen. aber das ist schon was sehr Besonderes.
Absolut, absolut. Ja. Das waren dann die ersten vier Rennen. Dann ist auch ein bisschen Pause von 2 Monaten. Wir haben schon mal eine gewisse Pause, weil im Mai kein Rennen stattfindet. Nach den Rennen in London geht es dann nämlich erst 2 Monate später weiter, aber man bleibt in Europa mit dem Rennen oder den Rennen auf Ibiza. Ja, ich denke mal, die Location, was so Startwechselzone betrifft und so, das war schon richtig cool da. Also das war
hat
ja was Arena-mäßiges fast.
Ja, ja. Ne? Das wird, denke ich, so bleiben. Ob sie die Radstrecke irgendwie anpassen, wird man sehen.
Ja, ob vielleicht Start und Ziel dichter beieinander liegen, was ja jetzt auch für Zuschauerflüsse und so gut wäre, das werden wir alles sehen.
Ja,
ja, und dann kommt eben das Rennen bei Las Vegas.
Lake Las Vegas.
Genau. Das eine, wie gesagt, vor einer Ironman-WM, das andere vorher schon nach einer Ironman-WM, das Ganze mit 3 Wochen Abstand zwischen Ibiza und Las Vegas. Und dann, und das ist neu, gibt es noch 2 Rennen, von denen man bis zum heutigen Tag öffentlich noch nichts wusste. Und zwar kehrt Dubai auf das Triathlon-Parkett zurück. Der Ironman 73 Dubai, ich weiß gar nicht, hat der stattgefunden jetzt zum Schluss? Das war ja immer so.
Jetzt erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß. Ich bin mir nicht sicher, ob er dieses Jahr stattfindet. Also, das ist ja immer eins der ersten Rennen, die geben wird.
Das erste Rennen, aber dieses Jahr reden eigentlich alle nur über Oceanside.
Ja, also genau. Das sagt mir auch. Und es war auch, wenn ich jetzt wirklich keine Halbwahrheiten erzählen, war auch immer ein Lizenzrennen bei Ironman. Und steht nicht auf dem Profikalender.
Ja. Auch da muss man sagen, war das Rennen eher so ein bisschen ausgelagert. Da weiß ich nicht, wie die Pläne der PTO sind. Das werden wir vielleicht nachher wissen. Das geht aber aus unseren Unterlagen, die wir jetzt im Vorfeld haben, noch nicht hervor, ob das Ganze jetzt irgendwie um den Burj Khalifa stattfindet oder weiter am Strand. Also spektakuläre Hintergründe hat man da immer. Aber es geht eben auch mal raus in die Wüste. Wir werden sehen, was da kommt. Das Ganze am 16. 17. November, da hat man sich also dann von seiner Ironman-Weltmeisterschaft im besten Fall schon etwas erholt. 3 Wochen später. Wir sind in der arabischen Welt. Jetzt müsste ich gerade gucken, 16. 17. November, was für Wochentage das sind. Der Freitag der arabischen Welt entspricht ja unserem Sonntag und von daher scrollen wir mal vor im Kalender hier.
Samstag, Sonntag.
Samstag, Sonntag doch, okay.
16. 17.
Okay, das wäre ein Novum für die arabische Welt, weil das ist ja dann quasi ein Werktag. Werden wir sehen, ja, 16. 17. November Dubai. Und dann, ja, gibt es ein großes Finale, wir können euch aber noch nicht sagen, wann. Doch, wann schon, es soll Ende November stattfinden, aber nicht wo.
Genau, Location to be announced soon.
Ja.
Ja. Am 29. und 30. November, Grand Final, also der Begriff kennt man doch irgendwo her, ja genau, wie von World Triathlon,
ja.
Wird es halt quasi ein Abschlussevent geben.
Genau, da gibt es dann auch mehr Punkte, wir kommen gleich auf das Sportliche zu sprechen, wie man dann eben Weltmeister wird und was man dafür verdient, aber das Grand Final, das ist noch entweder geheim oder noch nicht fix. Das werden wir dann sehen. Wir haben auch gehört, in welcher Region der Welt es stattfinden soll. Ja, ich glaube so von den Regionen der Welt, wir sind 2-mal in Europa, wir sind 3-mal in Nordamerika, 1-mal in Asien und mindestens 1-mal in der arabischen Welt, im Mittleren Osten. Da werden wir eben sehen, wo das Finale stattfindet. Das Finale findet statt am Wochenende, wo auch der Ironman 73 Australia stattfinden wird, von dem Ironman gesagt hat, dass man sich das erhofft als Durchgangsstation nach Taupo zur 73 Weltmeisterschaft. Da möchte man viele Profis an den Start bekommen, weil es da eben nochmal außerhalb einer Weltmeisterschaft letztmalig Punkte gibt für die Ironman Pro Series. Es wird natürlich da auch schon eine klare Tendenz geben, wer kann denn überhaupt noch das große Geld gewinnen. Aber wir wissen, dass die Athleten, auf die wir gleich zu sprechen kommen, auch Verträge haben, die das Grand Final auf jeden Fall mit einschließen. Das heißt, die Athleten, über die wir gleich sprechen, werden dann von irgendwoher wahrscheinlich nach Taupo, nach Neuseeland, auf die Nordinsel reisen und nicht bei diesem Rennen in Western Australia an den Start gehen.
Ja, oder halt eben auch nicht bei der Ironman 73 WM an den Start gehen. Auch das ja. Natürlich immer noch eine Option.
Ja.
Das wird sich jetzt dann alles zeigen. Du hast es gesagt. Ja, wollen wir das mal aufdröseln? So die Einzelheiten. Termine haben wir jetzt drüber gesprochen. Wir reden halt von der, ich muss den Namen nochmal sagen, damit wir ihn alle nicht mehr PTO-Tour sagen, sondern jetzt das Neue, was jetzt quasi immer gesagt werden soll. T100 Triathlon World Tour. Ich habe mich ihn gefragt, steht das T dann für Triathlon oder für was? Aber wenn er nochmal Triathlon dahinter kommt? Ja, egal. Also ich muss immer an Terminator denken. Der hieß T1000. Also wir haben jetzt hier T100 Triathlon World Tour. 8 Rennen. 40 Athleten, sage ich mal. Athletinnen und Athleten über den Daumen. 20 Männer, 20 Frauen. Die, und du hast es gerade eben gesagt, vertraglich gebunden sind an diese Tour, allerdings nicht exklusiv. Sie sind durchaus, quasi ihnen ist durchaus gestattet, auch andere Rennen zu machen. Also sogar ermutigt, kann man fast sagen. Oder aus anderen Äußerungen von der PTO haben wir schon gehört, irgendwie so, nein, wir wollen jetzt nicht die Weltmeisterschaften von Ironman angreifen oder andere Rennen. Alles kein Problem. Wie auf der anderen Seite übrigens auch. Man kann auch an der Ironman Pro Series teilnehmen, wenn man in Anführungszeichen T100 Athlet ist. Also das ist alles kein Problem, geht übergreifend. Aber du hast es gesagt, zu dem Deal, den man da abschließt, gehört es halt, dass man mindestens 5 Rennen der Tour macht plus das Finale. Und das Finale ist obligatorisch. Aus den anderen Terminen kann man sich halt 5 raussuchen, die für einen passen.
Das heißt, auf 2 könnte man verzichten.
So ist es. Und jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, dass man da quasi festgelegt ist auf die Zahl. Es gibt aber ein kleines Hintertürchen, was noch eingebaut ist und wo wir auch noch nicht ganz schlau draus sind, was das dann heißt. Aber das Hintertürchen lautete: Athleten, die für die Olympischen Spiele qualifiziert sind und da auch teilnehmen, für die reduziert sich diese Teilnahmepflicht an Rennen. Wie viel Rennen die machen müssen, keine Ahnung. Und warum es möglicherweise dieses kleine Schlupfloch gibt, das werden wir gleich sehen, wenn wir sehen, wer die Athleten sind, die da teilnehmen. Und das hat sich, wie gesagt, so zusammengesetzt. 16 Männer, 16 Frauen wurden quasi über das Ranking-System der PTO sozusagen, haben sich das verdient, das angeboten zu bekommen. Und nicht alle haben das angenommen, da kommen wir gleich zu. Und die fehlenden noch sozusagen, damit wir 20 und 20 haben, werden mit, ja, wenn man so will, Wildcards, festen Wildcards allerdings aufgeführt, also mit Athleten, die quasi das Startrecht verliehen, wenn man so sagen will, bekommt, in Abstimmung zwischen World Triathlon und PTO heißt es. Ja, einfach Athletinnen und Athleten, die zusammengefasst für Action sorgen, wo man sich verspricht, dass die was Interessantes beizutragen haben, entweder weil sie sportlich interessant sind oder auch aus einer Region kommen, die vielleicht von den Rennen interessant sein könnte. Also das behält man sich dann da offen. Und ja, bevor wir vielleicht gleich zu den Punkten kommen, was es quasi dann noch, was es zu verdienen gibt und wie sich das alles zusammensetzt, kommen wir doch einfach mal zu den Leuten, die da teilnehmen. Und mein guter Kumpel Christian hat immer, wenn ich den immer gefragt habe, wer war auf der Party, hat er gesagt, alle. Oder wer kommt? Alle. Ja. Und hier ist es fast so, würde ich mal sagen. Fangen wir mal bei den Frauen an. Da ist es tatsächlich so, wenn man die Aufstellung liest, könnte man sich auch das aktuelle PTO-Ranking vornehmen und da würde man nur bei einem Namen, der nicht dabei ist, das ist nämlich Sarah True auf Platz 16, die wäre noch dabei gewesen, die findet man nicht, ansonsten kann man sagen, es sind alle dabei. Und weil es nicht so viele sind, lese ich jetzt einfach mal ganz kurz vor. Ja. Anna Haug, Ashley Gentle, Taylor Knipp, Lucy Charles-Barkley, Laura Philipp, Kat Matthews, Paula Finlay, Daniela Rief, Imo Simmons, Emma Pallant-Brown, Chelsea Sodaro, Marjolaine Pierre, Reh, Sky Mönch, Tamara Jewett und jetzt kommen wir langsam in Bereiche. India Lee hat sich noch qualifiziert. Amelia Watkinson ist sozusagen die erste Nachrückerin, wenn man will. Und Athleten, die sich eigentlich nicht qualifiziert hatten, aber jetzt nachrücken. Holly Lawrence, Lucy Byram und jetzt wird spannend, Taylor Spivey und Flora Duffy. Ja. Also ich habe vorhin von Athletinnen, die für Action sorgen, gesprochen. Und das kann man hier durchaus, glaube ich, sagen, dass da sozusagen die Wildcard-Kandidatin da ein Garant dafür sind. Und ja, da freue ich mich extrem drauf.
Ja, großartig. Also aus deutscher Sicht zwei Frauen dabei, Anna Haug und Laura Philipp. Konnten wir so erwarten. Ja, Anna Haug, die will ja eh nochmal alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Und nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten, übernächsten und danach. Das haben wir ja groß im Interview drin gerade. Aber die hat ja schon gezeigt, dass ihr diese Distanz auch perfekt liegt. Wir haben es bewundern können damals.
Ja, bewundern ist das richtige Wort dafür, genau. Definitiv.
Wir haben gesehen, wie viel schieflaufen kann und man trotzdem noch ganz oben finishen kann in Singapur. Und das wird auf jeden Fall spannend. Und das ist auch gut für den Markt hier, dass man mit Anna Haug eine hat, die sich eben da auch zu 5 plus einem Rennen verpflichtet hat, out of 8. Ja, also, aber der würde ich auch zutrauen, die macht die alle.
Möglicherweise, ja. Also, na gut, ich glaube nicht, dass sie ihre Langdistanzkarriere an den Nagel hängt dafür. Nein. Aber es ist schon spannend. Und bei dem einen oder anderen Namen ist es dann doch schon auch interessant. Also zum Beispiel auf Daniela Rief hätte ich jetzt nicht unbedingt gewettet, zum Beispiel. Dass die sagt so, ja, da habe ich noch mal Bock drauf, aber vielleicht ist es genau das.
Genau das, das fordert sie.
Ja, genau.
So ein Ding fordert sie.
Nochmal ganz was anderes machen. Ja. Nochmal gucken. Ja. Und auch die Ironman-Weltmeisterin Lucy Charles-Barkley hat gesagt, wird zitiert mit dem Ziel, dass sie sagt, die T100-Tour ist mein Ziel für dieses Jahr und ich habe mich noch nie auf diese 100-Kilometer-Distanz wirklich fokussiert. Und ich bin gespannt und ich will sehen, wie weit ich kommen kann in diesem Format.
Ja.
Also klares Commitment da von Lucy Charles Barclay, sehr, sehr spannend. Und ja, die anderen Namen, über die mögliche Unschlagbarkeit von Ashley Gentle auf der Distanz haben wir schon gesprochen. Taylor Nipp bringt da alles mit, was es ist. Und da sind natürlich wirklich angereichert eben mit diesen Namen, die eben noch dazugekommen sind, die diese Würze da reinbringen, wie Taylor Spivey und Flora Duffy. Das wird richtig spannend. Bei Flora Duffy bin ich extrem gespannt, wie sich das entwickelt, wenn sie nicht mal nur so da reinschnuppert in diese Formate, sondern tatsächlich das auch wirklich vertraglich festgelegt, dann sich über die ganze Saison gönnt. Kommen wir zu den Männern.
Wir haben gerade gesagt, es sind alle dabei bei den Männern. Wollen wir erst die vorlesen, die dabei sind, oder über die beiden reden, die nicht dabei sind?
Ja, das ist, wenn wir vorne anfangen würden, kommen wir gleich zu einem Namen. Und das ist, keine Ahnung, vielleicht der größte Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Christian Blumenfeld ist nicht dabei. Und wenn man den Aussagen seines Trainers glauben soll, wird sich das auch nicht mehr ändern. Weil der Fokus zu 100% bis Olympia auf Olympia liegt. Und danach das nächste große Ziel Ironman WM heißt.
Ja.
Und da ist kein Platz für großes Commitment.
Ja.
Aber es gibt ja immer noch Wildcards, die man noch kriegen kann. Also ich würde es nicht ganz für ganz ausgeschlossen halten, dass wir in der zweiten Saisonhälfte vielleicht Christian Blumenfeld doch nochmal bei dem einen oder anderen VTO-Rennen sehen.
Das glaube ich auch. Aber wir können auch sehen, dass wir den wahrscheinlich irgendwo sehen werden, was uns vielleicht freut. Denn wir haben uns nochmal schlau gemacht, wie denn der Weg zu Hawaii läuft. Der muss validieren.
Ja.
Und das Validieren bedeutet, er muss entweder einen Ironman finishen oder zwei Ironman 70.3. Und die Deadline für die beiden Ironman 70.3 ist sehr viel eher als für Ironman. Das heißt, das kollidiert mit Olympia. Der wird nicht vor Olympia noch zwei Ironman 70.3 machen. Das heißt, er muss nach Olympia einen Ironman finishen und das mit einer Deadline, die exakt nach der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt endet. Und wenn wir so hören, wer da noch startet, kann Frankfurt ein richtiges Fest werden.
Ja, es ist eigentlich auch, oder nicht nur eigentlich, sondern also wenn er bei seinem angekündigten Plan bleibt und eben vor dem Olympischen Rennen nichts anderes mehr macht, sondern sich da voll komplett drauf fokussiert, dann ist der Ironman Frankfurt das einzige Rennen, was in Frage kommt für diese Validierung. Und das wäre natürlich ein Kracher.
Ja.
Wenn wir ihn da jetzt sehen können und dann überhaupt, ich meine, das sind ja jetzt noch sehr ungelegte Eier, aber es gibt natürlich auch noch eine Variante, die dieses Rennen in Frankfurt noch verhindern könnte. Das wäre der Sieg von Christian Blumenfeld bei den Olympischen Spielen, denn Ironman behält sich das Recht vor, und das haben wir ja auch schon mal gesehen, eine Wildcard zu verteilen für die Olympiasieger.
Ja.
Also, könnte theoretisch also passieren, Christian Blumenfeld wird Olympiasieger, sagt, gib her das Ticket, gleich direkt, nicht über Los und nicht über Frankfurter Zeil, sondern direkt nach Hawaii. Aber vielleicht wird er auch nicht Olympiasieger, dann muss er validieren.
Ja, mit Frankfurt haben noch andere eine Rechnung offen. Mir fehlt auf dieser Liste nämlich auch noch Patrick Lange. Der hat es öffentlich gemacht, ich setze auf andere Pferde dieses Jahr, ich starte nicht bei der PTO-Tour, bei der T100 Triathlon World Tour.
Ja, du hast es richtig gesagt. Ist quasi der PTO da auch zuvor gekommen, hat halt gesagt irgendwie so, wartet nicht auf meinen Namen, ich bin nicht dabei. Eine Entscheidung, die er sich bestimmt nicht leicht gemacht hat über die Jahre, und da kommen wir dann gleich dazu, wenn wir mit den Namen durch sind, denn das Gesamtpaket, was letztendlich so viele überzeugt hat, sich für die PTO-Tour zu verpflichten, ist schon ein Fund.
Ja.
Und ziehen wir es doch mal durch. Wie gesagt, du hast gesagt, das sind die beiden großen Namen, die letztendlich fehlen. Von aktiver Seite. Es fehlt noch ein weiterer Name, der qualifiziert gewesen wäre, und das ist Jan Frodeno. Der wäre nämlich der vierte auf Platz 4 im Ranking gewesen, der hätte teilnehmen können, macht aber nicht.
Ja, und es fehlt mir auch noch einer, weil man natürlich immer bei Spitzenfeldbesetzungen, bei langen Distanz, Mitteldistanz und so weiter, auch mit Hawaii-Siegern rechnet. Auch Gustav Iden ist nicht dabei. Das heißt, von den ganzen Hawaii-Siegern, die wir die letzten vielen, vielen Jahre hatten, ist nur der aktuelle dabei, nur Sam Laidlaw. Aber gehen wir der Reihenfolge nach mal die Namen durch.
Genau, da können wir dann vielleicht gleich nochmal, können wir nochmal drüber sprechen, wer alles nicht dabei ist. Aber also auch hier rattern wir sie einmal wieder runter. Und das ist halt eben das, was das ganze letzte Jahr ergeben hat. Da geht es dann eben los mit Magnus Ditlev, Jason West, Peter Hemmerich, Mathis Margeret, Rudy von Berg, Leon Chevalier, Sam Long, Daniel Beckegaard, Bradley Weiss, Sam Laidlaw, Frederik Funk, Clément Mignon, Aaron Royal, David McNamee, Ben Canute, Rico Bogen. Jetzt kommen wir nämlich zu den Namen, die nicht mehr qualifiziert wären, davor auch schon, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Also Rico Bogen ist auf jeden Fall einer der Wildcard-Kandidaten, Alistair Brownlee, Max Newman, Martin van Riel und Javier Gomez.
Geil.
Also, ja, geil, auf jeden Fall. Also, da sind auf jeden Fall dann hinten raus nochmal die richtig großen Namen dann auch dabei, zum Beispiel mit Alistair Brownlee, der ja Platz 31 gewesen wäre im Ranking, also nicht würdig, sage ich jetzt mal so. Das gilt allerdings aber auch für zum Beispiel für Ben Canute, der war auf 23, Rico Bogen wäre auf 26 gewesen, also so haarscharf vorbeigerauscht, aber eben doch über gute Ergebnisse übers Jahr dann eben doch. Und einfach dadurch, dass ja auch eben, haben wir ja gerade gesagt, drei Leute, die eigentlich qualifiziert gewesen wären, eben nicht dabei sind, war da Platz, da ein bisschen mehr aufzufüllen, um auf diese 20 zu kommen. Mhm. Ja, und eben dann ja mit Max Newman, der unter ferner liefen gewesen wäre nach dieser Saison, irgendwie auf Platz 174 gerankt, aber eben mit seinem fantastischen Auftritt da auf Ibiza. Und da hat er sich einfach quasi das Recht verdient, da wieder für Action zu sorgen. Martin van Riel, Granate auf der Distanz, glaube ich, wird man sehen. Und Javier Gomez bin ich sehr gespannt. Und der hat so ein bisschen ja so solchen Verletzungsjahre hinter sich, wo der wieder alles überall angreifen will. Wird man jetzt schon demnächst wieder sehen beim 73 Tasmanien. Also da steht er auf der Startliste.
Ja.
Schauen wir mal.
Also da muss man ehrlich sagen, das gab es oberhalb der Kurzdistanz noch nie. Solche Felder über eine ganze Saison mit einer so hohen Wettkampffrequenz zu verpflichten. Ja, das kennen wir von World Triathlon auf den kurzen Distanzen, aber das gab es auf Mitteldistanzen, auf Langdistanzen noch nie. Da hast du immer diese Schwerpunkte. Natürlich Hawaii, jetzt Nizza, du hast Rot, du hast die 73 WM. Dann hast du mal so Dinge wie ein Ironman 73 Oceanside oder 73 Utah oder so, wo immer mal so fünf richtig gute da sind, aber in einer solchen Tiefe, eine solche Klasse, das gab es wirklich noch nie. Und das ist das, was den Sport verändert. Also das ist wirklich großes Kino, wenn das so stattfindet.
Ja, und ich bin sehr gespannt, eben was das eben heißt. Natürlich werden nicht immer alle bei jedem Rennen sein, ist ja klar. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, logisch. Es wird auch, wo mal der eine oder andere nicht dabei ist. Also das kann man jetzt nicht sagen. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch noch Wildcards. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass eine von denen, und da gibt es ja dann doch noch ein paar Namen, wenn wir jetzt bei den Frauen zum Beispiel an Finella Langridge denken, Lisa Nordeen, Ruth Essel, wenn sie wieder fit ist, das sind ja schon auch Namen, die sie Kandidatin schon bei anderen Rennen waren, nicht dabei. Oder eben bei den Männern, da kann man sagen, ist es aus deutscher Sicht, wobei da sind halt ein paar Namen, die schon auf kürzeren Distanzen auch für Furore gesorgt haben, wie Jan Strattmann, wie Mika Not, wie Florian Angert, die halt jetzt eben nicht zu diesem harten Kern gehören. In diesen sauren Apfel muss man dann auch beißen, sage ich jetzt mal so, dass es dann halt auch immer dann die gleichen sind. Es sei denn, es tut sich was
mit Wildcards. Ich meine, so viele Chancen hast du ja gar nicht, da Rennen auszulassen. Du kannst auf zwei verzichten und das wird sicher für viele eine Überlegung sein, die auf die Ironman-Weltmeisterschaften gehen. Will ich eine Woche später schon wieder starten oder will ich eine Woche vor der Ironman-WM auf Hawaii starten? Es kann aber noch andere Gründe geben und einen Grund erklärt uns einer der beiden Deutschen, also wie gesagt, aus deutscher Sicht haben wir Frederik Funk und Rico Bogen dabei. Frederik Funk hat uns ein bisschen Einblick gegeben in seine Saisonplanung.
Ich habe eigentlich erstmal alle PTO-Rennen geplant, außer das allererste in Miami, weil mir Anfang März ist mir einfach noch ein bisschen zu früh als Saisoneinstieg. Das heißt, ich werde dann in Singapur einsteigen, aber ab da dann die restlichen sieben PTO-Rennen alle mitnehmen. Und ja, eine Rennkalender an sich, also so rein von wie es verteilt ist, so an den Kalenderdaten, finde ich es eigentlich ganz gut. Also wirklich schön verteilt, kann man sich das alles schön einteilen und sich auch wirklich sehr gut auf jedes Rennen vorbereiten. Ja, was Locations angeht, es sind zwar teilweise coole Locations, aber natürlich wünscht man sich als Deutscher oder Europäer hier und da schon noch ein oder zwei Rennen mehr in Europa. Auch jetzt vielleicht nicht unbedingt Ibiza, sondern eher halt sowas wie London. Ich glaube, das wird vom ganzen Rennkalender das wahrscheinlich beste PTO-Rennen, allein was Zuschauer schon angeht. Und ja, wenn ich mir jetzt auch so die ganzen Locations anschaue, sehe ich jetzt auch nicht irgendwie eine Location, wo auch mal eine richtig anspruchsvolle Radstrecke dabei ist. Ich meine, ja, hügelig kann es immer werden, aber so richtig bergig sehe ich da jetzt erstmal nicht. Ich meine, immerhin gibt es ja die 20-Meter-Regel, also das wird es trotzdem gut abgehen auf dem Rad. Ja, ich meine, wir Athleten wissen den Rennkalender, beziehungsweise die ganzen Infos haben wir schon seit Anfang Dezember. Dementsprechend, ja, was halt das Einzige, was schwer war, eher da leise zu sein und es nicht rumzuerzählen oder zu posten, natürlich, weil wir haben da auch dann einen NDA unterschrieben. Und ja, aber trotzdem hoffe ich, dass wir das auch in Zukunft noch früher wissen, also bestenfalls schon spätestens eben, wie es eigentlich ursprünglich geplant war, Oktober des Vorjahres, dass man wirklich da schon frühzeitig die nächste Saison planen kann. Weil jetzt ein Beispiel eben, wenn ich das jetzt früh genug gewusst hätte mit dem ersten Rennen Anfang März in Miami, dann hätte ich wahrscheinlich nach der Challenge Summer Cut letztes Jahr im September schon Offseason eingeleitet, hätte noch die Rennen Mallorca und Wiebukou dann weggelassen und wäre dann dementsprechend wieder früher ins Training eingestiegen und könnte dann auch schon im März in Miami racen. Aber dadurch, dass ich das erst im Dezember wusste und dann auch erst ins Training eingestiegen bin, ist mir das im März einfach noch zu früh. Und da die Saison dann auch bis Ende November geht, ja, will ich da jetzt, lasse ich das dann eben weg. Ja, aber ansonsten freue ich mich auf die PTO-Tour. Ich glaube, es wird schon ein echt cooles Ding. Ich hoffe, die holen da wirklich alles raus, was geht, auch medial. Ja, bin guter Dinge. Und mein Ziel ist dann natürlich mindestens am Ende der Saison in die Top 10 gesamt zu kommen, dass ich wieder einen Platz für das folgende Jahr auch habe. Aber ja, am besten natürlich auch noch besser und bei dem einen oder anderen PTO-Rennen vielleicht sogar auch mal um den Sieg mitzukämpfen. Also
Ja, also ich finde Top 10 hier ist schon eine gute Ansage auf jeden Fall. Das werden sich einige denken, dass sie das auf jeden Fall als Ziel haben. Spannende Geschichte. Frederik Funk war einer derjenige, der schon ganz früh gesagt hat, irgendwie so, das interessiert mich sehr, das ist mein Ding. Wir haben ja ihn auf Ibiza auch gesprochen und so, der da ein Auge drauf geworfen hat und der dann jetzt quasi ja noch, ja, mit der guten Leistung bei der 73 WM dann auf diesen Zug letztendlich aufspringen konnte, dass er da eben diesen Vertrag bekommen hat. Darüber haben wir nämlich schon gesprochen. Und warum das Ganze so interessant ist, und das ist es ja augenscheinlich, denn nur ganz wenige haben sich dagegen entschieden. Wie gesagt, Christian Blumenfeld, weil er Olympiasieger werden will. Patrick Lange, weil der Fokus auf andere Rennen hat, sprich, er will Ironman-Weltmeister nochmal werden. Und das ist jetzt das, was ihn da interessiert. Und Jan Frodeno möchte lieber Sportrentner sein. Man kann sagen, sonst fast alle anderen wollten dabei sein. Und
Ja.
das erklärt sich unter anderem, und du hast es ganz am Anfang gesagt, über das liebe Geld. Denn die PTO hat sich ein bisschen was ausgedacht, wie sie quasi den Athleten das schmackhaft machen kann, sich so lange zu committen, mit der Freiheit auch anderswohin zu gehen. Aber es gliedert sich quasi das Geld, was ausgeschüttet wird, finanziert sich im Prinzip über mehrere Säulen, nämlich über das Preisgeld, was es gibt für die einzelnen Rennen, dann ein, sagen wir mal, eine, ja, eine Marketingvereinbarung, quasi ein Festgehalt, was sich staffelt nach dem Ranking, wie man quasi in diese illustre Gruppe gekommen ist. Und ein Bonus am Ende, den man noch bekommen kann für das Abschneiden eben in dieser Serie. So, unabhängig von den einzelnen Preisgeldern. Und da kann eine ganze Menge zusammenkommen. Punkt 1 und Punkt 2, man hat halt ein Grundgehalt, wenn man so will. Man weiß schon, es sei denn, man verletzt sich und kann eben diese Rennen nicht antreten, aber wenn man es schafft, quasi seinen Vertragsinhalt zu erfüllen, dann kriegt man übers Jahr verteilt auch letztendlich Auszahlungen aus den verschiedenen Pötten und dann hat man eben noch die Chance auf die Rennen. Da muss man sagen, es ist natürlich so bei der Anzahl der Rennen, die es jetzt gibt, nicht mehr so spektakulär, wie es mal war, sagen wir mal so. Also man muss schon ordentlich ran, das wissen wir ja jetzt. Man muss diese Rennen schon machen, um bei den Preisgeldern auch abzusahnen. Hilf mir mal eben, was waren die letzten, die ersten Plätze bei den PTO Open? Was hat man gekriegt? Über 100.000 auf jeden Fall für einen Sieg im letzten Jahr.
Ja, stehe auch gerade auf dem Schlauch, sorry.
Ja, auf jeden Fall in der Größenordnung. Jetzt ist es so, dass es pro Rennen, also wenn man die acht Rennen nimmt, gibt es insgesamt $2 Millionen reines Preisgeld, 250.000 pro Rennen. Und das staffelt sich dann natürlich deutlich anders. Der erste kriegt 25.000, der zweite 16, der dritte 12 und das geht dann so weiter runter bis auf Platz 10, da sind es dann nur noch 5.000 und ab dem 11., Platz 11, sind es dann $2.500 bis zum Platz 20 runter. Das heißt, man muss schon, ja, sich auf dieser Preisgeldschiene das schon deutlich anders verdienen, als zum Beispiel, wie es im letzten Jahr es möglich war, man kommt zu drei Rennen oder zu zwei oder auch nur zu einem und sahen dann ordentlich ab. Das ist dann jetzt in diesem Fall eben nicht mehr möglich. Aber eben diese Kontinuität, die macht es halt aus und insgesamt werden nochmal letztendlich für den Sieger, für den Weltmeister, wer am meisten Punkte gesammelt hat, und das haben wir auch noch nicht erklärt, für den gibt es letztendlich nochmal $210.000 für den Sieger und es staffelt sich dann auch weiter runter. Da ist auch nochmal ein großer Preisgeldpool. Und das Punktesystem, um das nochmal zu sagen, das ist nur so im Ansatz bekannt, so ganz runterdekliniert ist es, glaube ich, auch noch nicht. Aber es gibt 35, wenn ich das richtig sehe, sind es in der Serie, gibt es für den jeweils ersten Platz, bei den Rennen gibt es 35 Punkte und das geht dann halt eben runter bis zu einem Punkt auf dem 20. Platz, also wenn man letzter wird.
Ja. Das hast du ja oft so in dem Punktesystem, dass der Abstand zwischen ersten und zweiten und dritten größer ist als zwischen dem 17. und 18., wo der Abstand dann ein Punkt ist in der Regel. Von daher lohnt es sich da auch nochmal mehr, um Plätze zu kämpfen. Das ist anders als bei Ironman, weil in der Pro Series, da geht es ja nur um Sekundenrückstände auf den Sieger jeweils. Ja, also da kannst du als Zweiter mit einer Sekunde Rückstand 4.999 Punkte sammeln oder du bist halt 10 Minuten zurück und verlierst 600 Punkte auf den Sieger.
Ja.
Das ist hier ein bisschen anders dargestellt. Ja.
Ja, genau, aber wir haben die Staffelung auf jeden Fall drin. Also wie gesagt, 35 Punkte pro Rennen für den Sieger bis runter zu einem Punkt. Und im Finale, beim Grand Final, da wird nochmal richtig rausgetan. Da kriegt der Sieger 55 Punkte und das geht runter bis auf 4.
Ja.
Und, also zusammengefasst, wer nach dem Grand Final die meisten Punkte hat, wird Weltmeister. Man muss eine bestimmte Anzahl, das ist aber hier in unserer Vorab-Information noch nicht drin gewesen, muss man an Rennen, also logisch, weil natürlich alle unterschiedlich viele Rennen haben werden, wird es eine Anzahl geben an Rennen, die man einbringen muss. Und die besten davon werden dann halt gewertet. Und ja, der Schnitt davon macht dann den Weltmeister.
Ein deutlich einfacheres Punktesystem als zum Beispiel bei World Triathlon, aber gemein ist beiden Serien, dass man wahrscheinlich vor dem großen Finale nicht sehen kann oder dass der Weltmeister noch nicht vor dem Finale feststeht, was natürlich irgendwie die Spannung rausnehmen würde.
Weil es natürlich viele Punkte gibt.
Genau, genau. Das haben wir bei World Triathlon immer gehabt auf der Kurzdistanz, dass es natürlich sich zugespitzt hat auf einen Kreis, der noch in Schlagweite war, Weltmeister zu werden. Und dann gab es immer so Simulationen, Projektionen, was müsste passieren, wo müsste wer finishen, damit der und der Platz zum Weltmeistertitel reicht. Hochspannend immer. Und das kennen wir auch aus der Formel 1 zum Beispiel. Wobei wir dann natürlich auch so Saisons haben mit eindeutiger Dominanz wie im Fußball mit den Bayern. Das wird sehr spannend. Ja, das wird cool.
Ja, und was man halt auch noch sagen muss, was glaube ich noch vielen Profis das auch erleichtert hat, ist halt dieses, und das haben wir immer wieder gehört von den Athleten, dieses ganze Drumherum-Paket macht es halt sehr, 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 sehr einfach. Die PTO kommt da für Hotelgebühren auf und für Sachen, die vor Ort für mehrere Tage Location sind und so weiter. Hinkommen muss man, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, noch selber. Aber das macht es natürlich trotzdem attraktiv, ne? Ja. Dass nicht dieses Ganze, und wir haben es auch wirklich gesehen, es ist durchgetaktet, die werden dann hingebracht, ne, die deine Verpflichtungen, die du dann da auch hast mit Presseterminen und so weiter, ist alles organisiert. Du musst dann eigentlich nur noch racen.
Du musst dann nur noch racen und kassieren und versteuern. Insgesamt geht es um 7 Millionen Dollar. Das ist...
Genau, die aufgeteilt werden eben mit diesen ganzen Athletes Compensation, wie es genannt wird.
Ja, und nachdem im letzten Jahr Ironman die Pro Series angekündigt hat mit 1,7 Millionen Dollar plus den lokalen Preisgeldern, die aber bei Ironman nicht sonderlich üppig sind.
Die aber auch gestiegen sind, ne? Ja. Also die auch deutlich auch nach oben gegangen sind. Also man hat da schon noch mal ein bisschen was drauf getan für das ein oder andere Rennen.
Ja. Wie wir schon mal gesagt haben, es ist, glaube ich, es gab noch nie so goldene Zeiten für Profiathleten. Ja, wenn du mit dazugehörst, dann gehörst du dazu und dann kannst du von dem Sport auch gut leben, was bisher auch Einzelnen gelungen ist, aber wir wissen einfach aus der Historie, es gab auch viele Sportler, die immer wieder am Existenzminimum als Profi da gelebt haben, die ihr Auskommen über Sponsoren natürlich finanziert haben. Das ist so ein bisschen eingeschränkter hier. Letztendlich ist die PTO der Sponsor. Es gibt natürlich immer dann die Fahrräder und so weiter. Aber das müssen wir einfach immer wieder festhalten. Es ist ein Medienprodukt, was da gemacht wird. So hieß es auch in der London-Pressemitteilung. Das T100-Rennen in der Großveranstaltung in London ist das Fernsehprodukt. Ja? Und das werden wir auch immer bei den Athleten sehen. Ja? Was du sagtest mit allen Vorzügen, da gehört eben auch ein Social-Media-Paket dazu, ein Pool, aus dem sich die Athleten bedienen können, in dem sie Fotos bekommen und so. Aber das ist natürlich alles PTO-Sprech und das werden wir auch sehen. Die Athleten sind da in einer gewissen Verpflichtung, auch die Serie entsprechend zu promoten. Das wird wahrscheinlich relativ unkritisch passieren, aber dafür gibt es ja noch uns.
Ja, da werden wir natürlich drauf gucken. Wir werden natürlich auch drauf gucken, was das sportlich bedeutet.
Absolut. Ne? Ich mein,
weil Frederik Funkmann hat es in einem Nebensatz gehört, irgendwie so, die Top Ten sind auch deswegen interessant, weil natürlich das Ranking der PTO weiterläuft und man natürlich Punkte sammeln muss. Man kann theoretisch natürlich auch bei anderen Rennen, also das haben wir ja gesehen, Magnus Ditlev hat zum Beispiel ja auch sein fantastisches Rotergebnis eingebracht in eine seiner drei besten Rennen. Ein sehr gutes Abschneiden bei einer Ironman-Weltmeisterschaft fällt da auch mit rein. Es wird trotzdem interessant zu sehen, denn natürlich sind weiterhin alle PTO-Rennen Diamond-Status. Das heißt, da gibt es richtig Punkte zu kriegen. Und wenn man sehr viele PTO-Rennen macht im Jahr, dann kann man auch sehr viele Punkte da sammeln. Das ist einfach Fakt. Und da wird es halt interessant. Und die ersten 10 sind, soweit ich weiß, direkt gesaved für nächstes Jahr, können dann, glaube ich, kriegen den Schlüssel weitergereicht, wie wir gesagt haben, haben die goldene Karte, um auch nächstes Jahr an. Und das wird spannend. Was heißt das für die Startfelder bei anderen Rennen? Was heißt das für die Weltmeisterschaften? Das werden wir uns alles angucken.
Ja, ich würde da noch nicht so viel auf die. Es kann sein, dass wir im nächsten Jahr wieder was komplett anders erleben. Ja, also wie gesagt, die PTO stellt sich jedes Jahr komplett neu auf, haben wir so das Gefühl. Aber die Aufstellung, die wir jetzt hier sehen, wenn das alles so stattfindet, die kann dem Triathlon-Sport nur gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Und weil es ja noch mehr neben diesem ganzen Spektakel, was wir hier haben, gibt es das ganze Challenge-Spektakel. Wen sehen wir da im Sommer in Rot? Es gibt das Ironman-Spektakel, du hast Frankfurt angesprochen, aber auch die Weltmeisterschaften, die ja wieder hochattraktiv sind. Was machen die Norweger? was ist nach Olympia? Also dieses Jahr wird wirklich, wirklich wild.
Ja, packen wir es an.
Das machen wir.
Wir müssen auch bald unsere Jahresprognosen abgeben.
Ja, das machen wir. Da gibt es einiges zu prognostizieren.
Ich habe einen Titel zu verteidigen.
Absolut.
Ja.
Zu Recht.
Also, machen wir uns Gedanken. Ja, Wir hoffen, wir konnten das ein bisschen ordnen für euch, was sich gerade so abspielt im Triathlon. Es ist eine ganze Menge los, ja. Viele Nachrichten, die für euch auch eine Relevanz haben, die gehen dabei so ein bisschen unter. Die Deutsche Triathlon-Union hat verschiedene Kreise veröffentlicht, dass sie einen neuen Veranstaltungsdirektorposten haben, der prominent besetzt ist. Da werden wir alles in den nächsten Tagen noch drüber reden. Also das wird sehr, sehr interessant, was das Ganze auch runtergebrochen für uns bedeutet. Nicht nur, dass wir jetzt 6 weitere Rennen im Rennkalender haben, wo man ja als Age-Grupper starten könnte. Ja, also wir wissen es aus der Vergangenheit, nach Singapur fahren nicht viele hin, aber Ibiza, London, warum nicht? Mal großen Sport nicht nur sehen, sondern auch mitmachen. Ja, das wird sich nicht überschneiden, gehe ich mal fest davon aus. Man braucht eben auch die Age-Grupper oder Massenteilnehmer, wie es im PTO-Sprech heißt, als Zuschauer dann. Ja, das ist ja ein Konzept, was den Triathlon seit Jahren ausmacht. Also ich als Rotstarter habe immer wenig vom Elite-Rennen mitbekommen. Hier hat man die Chance, eben selber starten und dann gucken. Das ist ähnlich hier wie bei der Kurzdistanz in Hamburg. Wir wissen, wie die Begeisterung da überschwappt. Ja, wenn du das selber gemacht hast und dann denen, die es wirklich richtig gut können, dazu jubeln kannst, das ist großartig. Und wie gesagt, auch hierzulande wird sich vieles tun. Ja, ein großes Jahr steht vor uns.
Genau, wir haben ganz viel mit Zahlen und Platzierungen und so weiter um uns geworfen und Daten. Das findet ihr natürlich alles auch noch auf trimark.de nochmal aufbereitet. Da steht es dann schwarz auf weiß, kann man nochmal nachlesen.
Genau.
Und wir bleiben natürlich dran.
Ja, und natürlich findet ihr da schwarz auf weiß auch nochmal die Hinweise auf unseren heutigen Werbepartner mit der URL und dem Rabattcode für 15% Rabatt bei Pillar Performance. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Euch viel Spaß. Vielleicht hat euch das Ganze ja motiviert, jetzt auch schnell die Laufschuhe zu schnüren. Oder ihr habt gerade einen 90-Minuten-Lauf hinter euch, denn die 90. Minute, die ist jetzt zu Ende. Und damit machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank, Nils.
Abpfiff. Bis denn.
Ciao.
Ciao.